China has a plan to beat the US on chips.
China will im Halbleiterrennen nicht nur aufholen, sondern will die Länder, die in der Chip-Produktion derzeit führend sind, als da wären Taiwan, Südkorea und die USA, auch überholen.
Beijing plans to spend $143 billion supporting its semiconductor industry.
143 Milliarden Dollar für die chinesische Halbleiterindustrie. Fast dreimal so viel, wie die Europäer und Amerikaner zuletzt zur Unterstützung der Branche locker gemacht haben.
Diese Summe lässt sich durchaus als Kampfansage an die USA lesen, nachdem die ja China nicht nur von der Einfuhr der neuesten Hightech-Chips abgeschnitten haben, sondern auch von bestimmten Zulieferern für die Herstellung. Und dabei geht es nicht nur um Wirtschaftsmacht, meint die US-Ökonomin Shirley Seiu.
Today is really not about exclusively money. It is really about national security.
Es geht für die USA und China auch um die nationale Sicherheit, so die Halbleiter-Expertin und Buchautorin Monique Chu.
The Chinese concern based on national security.
Die chinesische Sorge um die nationale Sicherheit ist eine sehr nachvollziehbare. Und das liegt an der zweifachen Verwendung von Halbleitern, sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich. China versucht, diese beiden Einsatzgebiete zu fusionieren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Wie der derzeitige Außenseiter China den Wettlauf im Halbleiterrennen aufnimmt, das schauen wir uns heute an in dieser dritten Folge unseres Weltzeit-Chip-Schwerpunkts. Ich bin Katja Bigalke.
Ich bin Amrit Santo. Hallo.
Hallo. Der Grundstoff für Chips ist ja Silizium. Die weltweite Produktion, die wird 2022 auf rund 9 Millionen Tonnen geschätzt. Und 6 Millionen Tonnen, also zwei Drittel davon, kommen dabei aus China. China hat also die Rohstoffhoheit, aber nicht die angestrebte Technologiehoheit bei den Chips.
Das hat auch mit dem US-Embargo zu tun. Das haben wir schon in den vergangenen Folgen besprochen. Aber auch mit anderen Dingen, die uns Chris Miller erzählt hat, US-Wissenschaftler, der das Buch Chip War geschrieben hat, das im September auch auf Deutsch erscheint.
Ja, und das gerade auf Chinesisch herausgekommen ist, in einer leicht zensierten Version im Übrigen, in der das Kapitel zum Versagen der Sowjetunion im Chip-Bereich zum Beispiel einfach gestrichen wurde. Das hat uns Chris Miller erzählt und ihn haben wir auch zur China-Position im weltweiten Halbleiterbereich gefragt.
The outsider here is China, which although is
Der Außenseiter hier ist China, das zwar der weltweit größte Hersteller ist, aber eine untergeordnete Rolle in der weltweiten Chipindustrie spielt. Betrachtet man den Anteil der Chipindustrie an den Einnahmen, so ist Chinas Anteil an der weltweiten Chipindustrie kleiner als 10% und spielt eine kleinere Rolle als Taiwan, eine kleinere Rolle als Korea und ist in etwa so groß wie die Niederlande in der weltweiten Chipindustrie. Wenn es etwas gibt, das in China hergestellt werden kann, kann es auch anderswo auf der Welt hergestellt werden. Die Realität ist also, dass China eigentlich kein entscheidender Akteur in der weltweiten Chipindustrie ist. Weshalb China jedes Jahr so viel Geld für den Import von Halbleitern ausgibt, wie für den Import von Öl.
Bevor wir gleich hören, welche Anstrengungen China unternimmt, um hier voranzukommen, wollen wir noch einen Schritt zurückgehen, und zwar auf die Nanometer-Ebene, ja, um zu verstehen, was eigentlich physisch so schwer ist an diesem Produkt der Ingenieurskunst, um das es hier geht.
Ja, der höchste Standard sind hier derzeit tatsächlich die 3-Nanometer-Chips. Der südkoreanische Konzern Samsung und der taiwanische Hersteller TSMC, die arbeiten daran. Was das technisch bedeutet, was auf diesen winzig kleinen Siliziumscheiben passiert und wie groß die eigentlich sind, das haben wir unseren Kollegen Manfred Kläuber gefragt vom DLF-Podcast Computer und Kommunikation.
Ja, das kann man sich eigentlich mal anhand eines ganz neuen Prozessors klar machen, der von Apple gerade vorgestellt wurde, der M2 Max-Prozessor beispielsweise. Der ist 500 Quadratmillimeter groß in der Fläche. Das ist quasi eine Briefmarke, also wirklich so groß wie eine Briefmarke. Und auf diesem 500 Quadratmillimeter, da sind 67 Milliarden Transistorfunktionen untergebracht. Das ist eine unglaubliche Zahl, also die Komplexität ist enorm hoch.
Was ist dann eine Transistorfunktion?
Das ist eine Schaltfunktion. Das heißt also, da kann man ein Bit zum Beispiel ein- und ausschalten. Und aus unendlich vielen dieser Schaltfunktionen kann man eben halt logische Einheiten oder Prozessoren bauen. Und das Problem bei solch einem Chip ist, dass theoretisch, wenn auch nur eine einzige Schaltfunktion nicht funktioniert, dass dann der ganze Chip kaputt sein könnte. Natürlich baut man dagegen jetzt Strategien ein, baut Redundanzen ein, damit man eben halt nicht nur bei einer einzigen kaputten Funktion oder defekten Funktion den Chip aussondern muss. Aber insgesamt ist das schon enorm schwierig bei dieser großen Anzahl von Schaltfunktionen, die da mittlerweile in 3-Nanometer-Technologie hergestellt werden, überhaupt zu vernünftigen Raten zu kommen, was die Herstellung angeht. Und diese Yield Rate, das ist eigentlich Geschäftsgeheimnis aller Hersteller, aber man munkelt so in der Branche, dass im 3-Nanometer-Bereich eben halt die Yield Rates zwischen 10% und 70% liegen. Und zwar nur bei den allerbesten Herstellern, die das können. Und China zum Beispiel wird nachgesagt, dass sie selbst bei banalen Chips oft einen Ausschuss von 40% haben, was natürlich sehr, sehr schlecht ist.
Also man versucht, diesen Ausschuss gering zu halten, aber der Ausschuss wird größer, umso kleiner die Strukturen werden. So habe ich das jetzt verstanden. Ist das korrekt?
Ja, korrekt. Je kleiner die Strukturen werden, desto mehr Funktionen kommen da drauf und desto schwieriger wird es auch, diese Strukturen tatsächlich herzustellen. Dann steigt der Ausschuss und wenn der Ausschuss steigt, dann wird eben halt die Produktion zunehmend unwirtschaftlich überteuert und vor allen Dingen auch das Risiko, dass man seine Kunden mit defektem Material beliefert, steigt. Das alles ist sehr, sehr sensibel.
Sie haben China schon angesprochen, Herr Kläuber. Nun investiert China ja Milliarden seit vielen Jahren in die Chipproduktion, hinken trotzdem hinterher. Was ist so kompliziert daran, diese Briefmarken mit vielen Transistoren herzustellen?
Naja, das Komplizierte daran ist eben halt das Know-how tatsächlich zu haben. Und da haben solche Firmen wie zum Beispiel TSMC aus Taiwan oder Samsung einen entscheidenden Vorteil. Sie arbeiten schon seit vielen Jahren mit den Entwicklern von zum Beispiel mobilen Geräten wie Apple oder Samsung mit seiner eigenen Mobilfunksparte zusammen und haben sehr, sehr viel Erfahrungswissen, wie man jeweils die Produktion anlegen muss, wie man die Systeme integrieren muss und wie man auch jeden Schritt weitergehen kann, um nochmal kleinere Strukturen herzustellen zu können. Dieser Austausch auch zwischen den Chip-Entwicklern und den Chip-Fertigern ist extrem wichtig und da hat China einfach im Moment nicht so viele Erfahrungen. Natürlich haben die auch ein Unternehmen wie Huawei, aber die haben bislang eben halt in dieser Spielklasse nicht mitgespielt und da ist viel, viel Nachholarbeit sozusagen notwendig, um auf dieses Niveau zu kommen. Ein anderes Problem ist einfach, dass man die Fertigungsanlagen dafür braucht. Wir alle wissen, dass es eine niederländische Firma gibt, aber auch amerikanische, japanische und taiwanesische Hersteller, die zum Beispiel die Belichtungsapparaturen für diese extrem kleinen Strukturen anbieten und herstellen. Die unterliegen mittlerweile einem Ausfuhrembargo gegenüber China und auch Russland. Das heißt also, China hat auch Probleme, einfach die Fertigungsmaschinen zu bekommen.
Die Spielklasse, in der jetzt gerade gespielt wird, ist ja 3-Nanometer-Chips. Das ist so High-End im Moment. Das machen Samsung und TSMC. Demnächst in 2 Jahren soll dann der 2-Nanometer-Chip kommen. Wo ist dann das Ende? Ist dann bei 1-Nanometer Schluss? Und wenn dann alle soweit sind, können die anderen aufholen?
Ehrlich gesagt, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Bislang gilt ja in der Halbleiterbranche das Moore'sche Gesetz. Das sagt, eine Verdoppelung aller Funktionen auf gleichem Raum innerhalb von 12 bis 18 Monaten voraus. Und der kürzlich verstorbene Jordan Moore, ein Intel-Ingenieur, der war eigentlich selbst der Meinung, dass es so 2020 so langsam seine Gültigkeit verlieren würde, dieses Gesetz, weil physikalische Grenzen erreicht wurden. Da gibt es mittlerweile auch andere Meinungen, dass das noch eine Zeit lang weitergehen könnte. Das Problem ist, das Licht zum Belichten dieser Chips, also um die Strukturen herzustellen, das muss immer kurzwelliger werden. Aber es gibt auch immer mehr elektrische Probleme, weil sich durch physikalische Effekte die Schaltelemente mittlerweile bei dieser geringen Dichte, die da auftritt, gegenseitig beeinflussen. Also es gibt einen Haufen Probleme, aber bislang ging es immer weiter. Und wir werden einfach sehen müssen, wie lange dieses Moore'sche Gesetz tatsächlich noch gilt. 2-Nanometer ist jetzt der nächste Schritt. Der soll nächstes Jahr in Taiwan angegangen werden. Und da wird man dann sehen, was dabei rauskommt. Diese 2-Nanometer-Technologie soll auf jeden Fall wiederum eine Beschleunigung der Chips um 16% bringen und gleichzeitig den Energieverbrauch um 37% senken. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich auch, eben halt diesen enormen Aufwand zu treiben, um die Strukturen immer kleiner zu machen.
Was man aber sagen kann, wenn es mit diesem Mooreschen Gesetz nicht mehr weitergeht, dann ist es die Chance für China, endlich aufzuholen.
Naja, aber sie sind eben halt noch weit davon entfernt. Und dann muss man auch sehen, dieses Mooresche Gesetz gilt für den Aufbau von Halbleiterchips in der Fläche. Das heißt also, im Moment reden wir immer nur darüber, dass eben halt auf einer Fläche diese Strukturen aufgebaut werden. Und es gibt natürlich auch Überlegungen, mit der Halbleitertechnologie in den Raum zu gehen. Das heißt also, nicht nur zweidimensionale Strukturen zu machen, also fast zweidimensionale Strukturen zu machen, sondern auch in die Höhe zu bauen. Der Fortschritt ist da sicherlich noch lange nicht sozusagen am Ende.
Vielen Dank, Manfred Kläuber.
Dankeschön.
Bitte.
Das Rennen, das wird also in anderen Dimensionen sicherlich noch viel, viel weitergehen, auch wegen der Entwicklung von Systemen für künstliche Intelligenz, die wir uns jetzt ja noch gar nicht so genau vorstellen können. Derzeit wird künstliche Intelligenz in China schon stark genutzt, nicht nur in der Raumfahrt oder dem Militär, sondern auch auf der Straße.
Das hat zumindest unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt am eigenen Leib erfahren in der Technologiemetropole Shenzhen. Dort sind auch viele Tech-Konzerne und da fühlen sich jetzt nicht alle so im Abseits, trotz des US-Embargos.
Anschnallen bitte, sagt der Bordcomputer. Das Auto fährt, ohne Fahrer, voll autonom im normalen Stadtverkehr. Auf dem Fahrersitz sitzt nur noch ein Aufpasser, der im Notfall eingreifen kann. Wie gespenstig dreht sich das Lenkrad von allein. Der Blinker geht an und das Auto wechselt die Fahrspur. Seit fast einem Jahr ist das auf bestimmten Straßen in der südchinesischen Technologiemetropole Shenzhen möglich. Sie war die erste Stadt in China, die das zugelassen hat. Weitere Städte folgten. Shenzhen ist ein Pionier unter den chinesischen Städten. Manche nennen es das chinesische Silicon Valley. Vor 40 Jahren noch ein Fischerdorf gewesen, ist die 12-Millionen-Metropole heute die Heimat vieler großer chinesischer Hightech-Unternehmen wie Huawei, Tencent und ZTE. Im hochmodernen Stadtteil Nanshan prägen Palmen und Wolkenkratzer das Stadtbild. Mehr Wolkenkratzer als in New York. Die Fenster sind bis in die höchsten Stockwerke auch spät nachts noch hell erleuchtet. Denn die etwa 4000 Hightech-Startups schlafen nicht. Sie entwickeln, forschen, experimentieren und produzieren. Das Unternehmen Elephant Robotics ist ein Mix aus chinesischer und ausländischer Technologie, sagt Juli Scharstolz. Sie ist für den ausländischen Markt des Startups zuständig und steht in einem Großraumbüro in einem der vielen Wolkenkratzer, in dem mehrere Mitarbeiter konzentriert an ihren Computern sitzen. Vor einer Wand mit mehreren Zertifikaten, unter anderem von der chinesischen Regierung und dem Patent- und Markenamt der USA, United States Patent and Trademark Office, sind auf den Tischen einige Roboter ausgestellt. Ein Roboterarm, so groß wie ein Kinderarm, sortiert bunte Holzwürfel in verschiedene Behälter. Einen roten Holzwürfel kann der Roboter auf Kommando von einem grünen unterscheiden. Das Startup experimentiert mit künstlicher Intelligenz und nutzt teilweise auch Computerchips aus dem Ausland.
In der Vergangenheit hatten internationale Sanktionen einige Auswirkungen auf uns. Vor allem als die Mikrochip-Sanktionen begonnen haben, hat sich der Preis für die Chips mehrfach verdoppelt, sodass der finanzielle Druck für uns zu dieser Zeit sehr groß war.
Aktuell würde sich der Preis für die Mikrochips, die das Unternehmen braucht, wieder normalisieren, sagt Qiu Li Sha, und es gäbe auch andere Wege.
Ich denke, die Unternehmen haben auch Möglichkeiten, vorhandene Chips zu verwenden, um der aktuellen Marktnachfrage gerecht zu werden.
Wie viele Menschen in China möchte Qiu Li Sha über die große Politik lieber nicht sprechen. Seit Oktober vergangenen Jahres hat die US-Regierung nach verschiedenen Runden von Sanktionen neue Exportbeschränkungen verhängt. Diese sollen die Volksrepublik vom Import und der Produktion modernster Hightech-Mikrochips abhalten. Die Niederlande, die mit der Firma ASML ein Unternehmen haben, welches Maschinen zur Chipproduktion herstellt, haben sich den Sanktionen angeschlossen, wie auch jüngst Japan.
Ich denke, die Hauptabsicht ist, sicherzustellen, dass China kein großes Volumen von diesen speziellen Chips, die eben für künstliche Intelligenz und vor allem auch künstliche Intelligenz im Militär eingesetzt werden können und eingesetzt werden müssen.
Erklärt Antonia Hemaidi. Sie forscht am Berliner China-Forschungsinstitut Merix unter anderem zur Chipindustrie und zu künstlicher Intelligenz in der Volksrepublik.
Ich glaube, der amerikanischen Regierung ist klar, dass es da weiter Workarounds geben wird, aber man macht schon die Kosten für diese Anwendungen höher und man macht diese Anwendungen auch schwieriger.
China kann die winzigen Hochleistungschips unter einer Größe von 7 Nanometern noch nicht selbst herstellen. Vor allem die Maschinen zur Herstellung dieser Chips aus dem Ausland zu ersetzen, wird laut Antonia Hemaidi und weiteren internationalen Experten eine der größten Herausforderungen für die Volksrepublik. Denn ohne diese Maschinen können diese Chips nicht hergestellt werden. Auf einer Messe für Fachelektronik in Shenzhen treffen wir chinesische Firmen, die Maschinen herstellen, die teilweise bei der Produktion größerer, nicht ganz so leistungsfähiger Mikrochips gebraucht werden. Die Chips werden dann zum Beispiel in Autos und Heimelektronik verbaut. Spitzentechnologie ist auf der Messe schwer zu finden. Ein Shanghaier Unternehmen mit vielen Bauteilen aus Deutschland und Mikrochips aus dem Ausland ist eine Ausnahme.
Wir müssen sehr lange warten, um die ausländischen Importe zu bekommen. Unter extrem Umständen müssen wir ein Jahr lang auf Bauteile warten,
erklärt Geschäftsführer Tang Hu. Nur wenige chinesische Unternehmer auf der Messe in Shenzhen spüren nach eigenen Angaben die jüngsten Sanktionen. Denn die meisten nutzen die Hochleistungschips gar nicht. Ihnen reichen die in China produzierten Mikrochips aus.
Man kann fast alles, was man mit den neuen Hightech-Chips macht, auch mit älteren Chips machen.
So Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin.
Man braucht dann nur mehr Strom, man braucht dann vielleicht 2 Chips anstatt 1 Chip und dann eben wieder mehr Strom, mehr Ressourcen und so weiter. Das heißt, für die Anwendungen, wo es sehr, sehr wichtig ist, diese Performance zu haben, ist man bereit, das auszugeben.
Sie ist überzeugt, dass die chinesische Industrie Wege findet, mit den Sanktionen umzugehen, indem sie spezialisierte Chips für bestimmte Anwendungen entwickelt, die nicht so klein sein müssen. Außerdem hält sie auch Schlupflöcher für möglich.
Es gibt so viele Chips auf der Welt. Daran zu glauben, dass wir es hinbekommen, diese Chips alle zu kontrollieren, ist, glaube ich, wirklich unrealistisch. Das heißt, für so militärische Sachen, für Raumfahrt, diese ganz, ganz Cutting-Edge-KI-Sachen, wenn wir über 1.000 Chips sprechen oder auch 10.000 Chips, diese 1.000 oder 10.000 Chips wird eine chinesische Firma, die irgendwie international aufgestellt ist, immer irgendwie bekommen.
Antonia Hemaidi hält es für fraglich, ob China jemals in der Chip-Technologie aufholen kann. Und selbst wenn es in mehreren Jahren gelingt, dann seien internationale Unternehmen wie das taiwanische TSMC, koreanische Samsung und US-amerikanische Intel nicht stehen geblieben. Chinesische Experten sind da weit optimistischer.
Die Sanktionen werden chinesische Unternehmen dazu zwingen, ihre eigene Forschung zu betreiben, was sie dazu zwingt, mehr Zeit und mehr Geld zu investieren.
Meint Xing Yuqing, ein chinesischer Wirtschaftsprofessor am Nationalen Forschungsinstitut GRIPS in der japanischen Hauptstadt Tokio. Auch Wang Huiyao, Gründer der chinesischen Denkfabrik CCG, Center for China and Globalization, hält die Sanktionen für kontraproduktiv.
Langfristig werden die Sanktionen auch US-Firmen treffen und Firmen in den Niederlanden, Japan und wahrscheinlich auch Taiwan. Sie werden einen großen Markt verlieren.
Chinas großer Markt ist eines der letzten Druckmittel, das China hat. Die Verkaufsbeschränkungen für US-Speicherchip-Hersteller Micron zielt laut Wirtschaftswissenschaftler Xing Yuqing als Gegenoffensive genau darauf ab, dass US-Chip-Firmen in China kein Geld machen sollen. Und dann ist dann noch Taiwan, die demokratisch regierte Insel, die die Volksrepublik als eigenes Staatsgebiet ansieht. Immer wieder droht China dem Inselstaat mit militärischer Gewalt. Taiwan produziert heutzutage 90% der fortgeschrittensten Mikrochips. Dass das taiwanische Mikrochip-Spitzenunternehmen TSMC in den USA aktuell seine 2. Fabrik baut, stieß bereits im vergangenen Jahr bei der chinesischen Ökonomin Chen Wenling vom China Center for International Economics auf Gegenwind.
Wenn die USA und der Westen, China, destruktive Sanktionen wie gegen Russland auferlegen, müssen wir Taiwan zurückgewinnen. Insbesondere im Hinblick auf die Umstrukturierung der Industrie- und Lieferkette. Und wir müssen die taiwanische Mikrochip-Firma TSMC in die Hände Chinas holen.
Solchen Nationalismus hört man immer wieder aus China. Doch gibt es unter Beobachtern auch Zweifel, ob ein möglicher Angriff Chinas auf Taiwan akut ist. Antonia Hemaidi vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin schätzt, dass gerade die Hochleistungschips Taiwan bis zu einem gewissen Grad vor einer militärischen Konfrontation schützen könnten. Eine Blockierung der Lieferketten um die Taiwanstraße, das ist die Meeresenge zwischen der Insel Taiwan und China, würde wirtschaftlich alle betreffen, auch die USA, die Taiwan militärisch unterstützen. Außerdem sind weder China noch die USA, nach Einschätzung von Antonia Meidi, bereit für eine militärische Auseinandersetzung.
Es ist immer noch so, dass beide Seiten ein großes Interesse daran haben, nicht jetzt in den Krieg zu gehen, weil beide Seiten der Ansicht sind, dass sie ihr Militär sehr stark verbessern müssen, um sich sicher zu sein, dass sie einen Krieg gewinnen können.
Auch wenn die meisten Beobachter nicht davon ausgehen, dass China Taiwan in naher Zukunft angreift, so zeigt ein Zwischenfall Anfang Juni, wie angespannt die Lage ist. Ein chinesisches Kriegsschiff hatte in der Straße von Taiwan einen US-Zerstörer abgedrängt. Beobachter warnen, dass solche Zwischenfälle häufiger werden und auch unabsichtlich zu einer Eskalation führen könnten.
Soweit einige Stimmen aus China, auch nationalistische haben wir gehört, die einen Überfall auf Taiwan damit begründen, dass der Chiphersteller TSMC in die Hände Chinas kommen sollte.
Genau, dort wird das Embargo der USA und ihrer Partner natürlich auch als Provokation wahrgenommen, weshalb sich die Frage ja schon stellt, ob das nicht kontraproduktiv ist. Also die USA wollen China raushalten, aber können damit natürlich auch einen Angriff auf Taiwan mit auslösen.
Ist das also eine Provokation von den Vereinigten Staaten? Haben wir nochmal Buchautor Chris Miller gefragt.
Well, I think
Ich denke, der Hauptgrund dafür, dass man sich heute mehr Sorgen über die Kriegsgefahr in der Taiwanstraße macht als vor 10 Jahren, liegt darin, dass vor 10 Jahren jeder gewusst hätte, wer hier einen Krieg gewonnen hätte, während das heute nicht mehr so eindeutig ist. Das Wachstum der chinesischen Militärmacht, gepaart mit dem relativen Rückgang von US-Einfluss in Asien, hat zu dieser Unsicherheit rund um Taiwan geführt. Und die Frage ist, wie kann diese Unsicherheit verringert werden? Es ist unwahrscheinlich, dass China sich dazu entschließen wird, den Aufbau seiner Militärmacht rund um Taiwan zu reduzieren. Und es wird so bleiben, dass das die offizielle Linie von China sein wird, dass sich die Regierung für das, was sie Wiedervereinigung nennt, einsetzen wird. Entweder mit friedlichen oder eben mit nicht friedlichen Mitteln. Und solange dieses Bedrohungsszenario nicht vom Tisch ist, sondern im Gegenteil von chinesischen Führern regelmäßig beschworen wird, ist die einzige glaubwürdige Abschreckung eine Militärmacht. Und es ist eine Tatsache, dass Chinas militärische Macht wächst, während die militärische Macht der USA in der Region zurückgegangen ist. Und dies ist der Hauptgrund für die Unsicherheit rund um Taiwan.
Ist denn die Invasion ein realistisches Szenario und was wären die Folgen?
Ich denke, in jedem Fall, wenn es einen Krieg in der Taiwanstraße oder auch nur eine Blockade gibt, würde Taiwans Chipproduktion sofort eingestellt. Da die taiwanesischen Chipanlagen nur in Betrieb sind, wenn die importierten Komponenten und Materialien aus dem Ausland weiter ins Land kommen. In jedem Kriegsszenario wäre die Produktion von Chips und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft geradezu katastrophal. Aber ich denke, die chinesische Regierung weiß, dass sie nicht einfach einmarschieren und die Macht in der Chipindustrie übernehmen kann. Die Chipanlagen würden mit ziemlicher Sicherheit zuvor zerstört werden. Ich sorge mich aber wegen dem Szenario einer Blockade. Es war sicher kein Zufall, dass China im Herbst Militärübungen rund um Taiwan durchgeführt hat. Und es war offensichtlich, dass Taiwan, die USA und Japan einige Schwierigkeiten hatten, darauf zu reagieren. Tatsächlich hat China das einfach gemacht und es besteht die Gefahr, dass China mit einer Blockade Erfolg haben könnte, ohne überhaupt schießen zu müssen.
Gibt es denn irgendwelche Vorbereitungen von den USA, Taiwan und auch anderen, dieses Know-how oder auch die Technologie schnell aus dem Land zu bringen, wenn dieses Szenario Realität würde?
No, I think that's a unrealistic strategy.
Ich halte das für eine unrealistische Strategie, weil die Einrichtungen nicht einfach abgebaut und woanders wieder aufgebaut werden können. Und deshalb verdoppeln ja die japanische Regierung und die US-Regierung gerade ihre Bemühungen und versuchen, China abzuschrecken. Wegen diesem Szenario hat die japanische Regierung beschlossen, die Verteidigungsausgaben in diesem Jahr zu verdoppeln. Und aus diesem Grund hat die taiwanische Regierung im vergangenen Jahr die Zahl der Wehrpflichtigen verdreifacht. Und aus diesem Grund haben die USA, Japan und Taiwan begonnen, Informationen ihrer Drohnen auszutauschen. Und deshalb haben die USA auch ein neues Abkommen mit den Philippinen und Australien und anderen Ländern in der Region unterzeichnet, um ihre militärische Präsenz hier wieder zu erhöhen. Auch hier mit dem Ziel, ihre Position wieder zu stärken. Das ist die Strategie, die sowohl die USA als auch Japan und Taiwan verfolgen, in der Hoffnung, dass es ihnen gelingen wird, China abzuschrecken.
Ja, da rutschen wir also wieder in so eine globale Konfliktsituation, die ja dem Kalten Krieg dann gar nicht mehr so unähnlich ist, ne?
Mit ein bisschen anderen Vorzeichen, würde ich sagen, Katja, und Zielen. Aber ja, es fühlt sich irgendwie schon so ein bisschen so an nach diesen drei Folgen, die wir jetzt gehört haben. Ich muss dich nochmal fragen, was glaubst du denn, wie man jetzt zu so einer Deeskalation kommen könnte?
Ja, ich finde das nicht so einfach. Da gibt es ja auf der einen Seite so eine ziemliche Blockbildung, kann man sagen, und auf der anderen Seite aber auch eine unglaubliche Interdependenz und Verflechtung aller Akteure, vor allem der Wirtschaftsakteure. Die wünschen sich natürlich, dass sich diese Verflechtung eher intensiviert. Und es gibt ja nun auch zahlreiche Bereiche, in denen China nun in keiner Weise außen vor ist, wenn man jetzt mal an China als Markt- und Produktionsstätte denkt oder auch als Besitzer vieler wichtiger Rohstoffe. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich halte das also jetzt erstmal grundsätzlich nicht so für eine gute Idee, das Land zu isolieren, auch wenn das Land eine Diktatur ist. China ist ein wichtiger Player in einer zunehmend multipolaren Welt und hat auch durchaus, finde ich, nachvollziehbare eigene Interessen. Ich finde das durchaus ziemlich problematisch, wieder in so eine bipolare Weltsicht hineinzurutschen und die auch zu forcieren mit dem Westen in Anführungszeichen auf der einen Seite und den anderen dann auf der anderen. Hat ja auch echt die Geschichte gezeigt, dass das jetzt nicht die beste aller Situationen ist. Und ich finde es auch spannend, dass es ja auch aktuell durchaus viele Ausnahmen von diesem Embargo, was die Chips angeht, gibt. Also viele einzelne Firmen kooperieren durchaus weiter mit China, wenn es um Halbleiter geht, haben da so Ausnahmeregelungen gefunden. Und ich glaube, dass das letztendlich ein ganz guter Ansatz ist und nicht so mit dem Holzhammer zu agieren und zu sagen, wir schneiden uns hier jetzt komplett ab. Aber du, André, hast da, glaube ich, eine andere Sicht drauf. Ne?
Naja, ich denke immer, mit oder ohne Halbleiter, also Chinas Führung, die KP, die wollen auf jeden Fall und übrigens auch Teile der Bevölkerung in China, die wollen Taiwan auf jeden Fall übernehmen. Das heißt, die Provokation ist gar nicht jetzt dieses Embargo, sondern die findet eigentlich jeden Tag auf Taiwan statt, wenn wir jetzt eben sehen, in einem chinesischsprachigen Land gibt es Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Demokratie. Das geht also. Und wenn die KP aus meiner Sicht jetzt die Gewissheit hätte, dass dieser Überfall funktionieren würde ohne große Verluste, würde die KP das morgen machen. Machen sie aber nicht. Unter anderem eben auch wegen den Vereinigten Staaten, weil die eben was dagegen haben und eben Partner suchen, die auch was dagegen haben und dann eben diese wirtschaftlichen, politischen und auch Technologiefragen eben da Kooperation suchen. Da ist dann die Chip-Frage eine von diesen verschiedenen Ebenen. Ja, und deswegen glaube ich, lohnt es sich schon für die USA, diese Unsicherheit, die für die KP immer noch existiert, sollen wir angreifen, sollen wir nicht angreifen, weiterhin hochzuhalten, den Preis quasi zu erhöhen. Für mich stellt sich so ein bisschen am Ende die Frage, wie lange können das denn die Partner durchhalten, eben China so ein bisschen zu schneiden in diesem Punkt. Das muss sich ja auch wirtschaftlich letztlich lohnen und politisch. Und da ist die Frage, wie lange das die verschiedenen Partner eben mitmachen.
Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter beobachten. Das war's aber für diese drei Folgen. Das Wettrennen um die Chips haben wir uns ziemlich intensiv jetzt angeguckt.
Ja, und wir haben sicherlich noch einiges, wo wir jetzt mal ein bisschen mehr drüber nachdenken wollen können. Wenn Sie noch nicht alle Folgen gehört haben, steigen Sie ruhig nochmal ein mit Folge 1 und 2, wenn Sie jetzt bei der dritten dabei waren. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kann man weiter hören hier im Weltzeit-Podcast. Ja, und wir, also André Zante und Katja Bigalke, sagen Tschüss.
Tschüss.